Sie hören Lora München auf der 92,4 MHz mit der Sendung Arbeit, Brutzeit, Freizeit. Heute, wie immer am zweiten Mittwoch im Monat, senden die Verdi-Frauen. Der Frauenmonat März geht hier bei uns im Radio auch nach dem 8. März noch weiter. Denn unsere Forderungen gehen weit über einen einzigen Weltfrauentag hinaus. Gleiche Rechte für alle Frauen sind längst noch nicht erreicht. Wir beginnen unsere Sendung mit dem Equal Care Day am 29. Februar und hören dazu einen Vortrag von Dr. Amelie Sutterer-Kipping von der Hans-Böckler-Stiftung. Am 8. März, dem Internationalen Frauenkampftag oder auch Weltfrauentag für alle, die lieber feiern wollen, waren auch wir zusammen mit rund 5000 Menschen auf dem Marienplatz und haben einzelne Statements und Redebeiträge aufgezeichnet. Und zum Schluss der Sendung sprechen wir mit der Filmemacherin Ulrike Beetz über ihren neuen Film Heimaten der Töchter. Dazu gibt es noch einen Veranstaltungstipp. Die Musik kommt heute von der Gruppe Little Mix und der CD Konfetti. An der Technik begleiten uns Felix Jakowitz, Esther Lermer und Tabea Potschka. Vielen Dank dafür. Wir wünschen informative Unterhaltung. Dr. Amelie Sutterer-Kipping ist Juristin und wissenschaftliche Referentin für Arbeits- und Sozialrecht bei der Hans-Böckler-Stiftung. Am 29. Februar, dem Equal Care Day, der in diesem Jahr erstmals in München stattfand, erläuterte sie die Zusammenhänge zwischen Care-Arbeit und Erwerbsarbeit. Unsere Kollegin Dagmar Fries hat den Vortrag für uns aufbearbeitet.
Am 29.02., dem Equal Care Day, hörten wir ein sehr spannendes Referat. Die Juristin Dr. Amelie Sutterer-Kipping, wissenschaftliche Referentin am Hugo-Sinzheimer-Institut für Arbeit und Sozialrecht der Hans-Böckler-Stiftung, stellte wichtige Zahlen und Zusammenhänge von Care-Arbeit und Erwerbsarbeit her. Was genau ist Care-Arbeit? Hierzu gibt es unterschiedliche Definitionen, aber alle sprechen von einer ständigen Verantwortung für andere, also das Sich-Kümmern um andere. Die Einstiegsfrage der Referentin lautete: Wie viel Zeit wenden Frauen und Männer jeweils für Care-Arbeit auf?
Wie viel Zeit wenden Männer und Frauen für Care-Arbeit, also unbezahlte Arbeit wie Kinderbetreuung, Haushalt, Ehrenamt und Pflege von nahen Angehörigen auf? Aus dem Gutachten für den zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung geht hervor, dass Frauen für Care-Arbeit deutlich mehr Zeit aufwenden als Männer. Der Gender Care Gap beträgt 52,4%. Das bedeutet, Frauen verwenden durchschnittlich täglich 52,4% mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit als Männer. Umgerechnet sind das 87 Minuten Unterschied. So leisten Männer pro Tag im Schnitt 2 Stunden und 46 Minuten unbezahlte Sorgearbeit. Bei Frauen sind es 4 Stunden und 13 Minuten. Den größten Unterschied beim Gender Care Gap zeigen sich bei den 34-Jährigen. Frauen verbringen täglich durchschnittlich 5 Stunden und 18 Minuten mit Care-Arbeit, die Männer dagegen nur 2 Stunden und 31 Minuten. In dieser Phase bündeln sich zentrale Lebensereignisse und Lebensentscheidungen im Beruf sowie oft auch Verantwortlichkeiten für Kinder und Eltern. Wir halten also kurz fest: Frauen verbringen im Schnitt pro Woche 10 Stunden mehr mit Care-Arbeit, mit unbezahlter Care-Arbeit als Männer. Das hat Konsequenzen für die Arbeitszeiten von Frauen und Männern.
Wenn Frauen so viel mehr Zeit in Care-Arbeit investieren, wirkt sich das natürlich auf die Zeit aus, die sie für Erwerbsarbeit aufwenden können.
Obgleich der geschlechterbezogene Abstand der Erwerbstätigenquote sich seit 1991 um fast 2/3 verringert hat, von 21 auf 7%, weichen die durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeiten von erwerbstätigen Frauen und Männern weiterhin deutlich voneinander ab. Im Durchschnitt arbeiten Männer 38 Stunden pro Woche und Frauen 31 Stunden. Der Gender Time Gap beträgt aktuell 7 Stunden pro Woche. Das stärkere Absinken der durchschnittlichen Arbeitszeit von Frauen erklärt sich durch die steigende Erwerbstätigkeit Beteiligung der Frauen seit Mitte der 90er Jahre, die sich aber vor allem in Form von Teilzeiterwerbstätigkeit vollzog.
2021 ist fast jede zweite erwerbstätige Frau in Teilzeit beschäftigt, aber nur jeder zehnte Mann arbeitet weniger als 32 Stunden pro Woche. Die Teilzeitquote der Frauen ist viermal so hoch wie die der Männer. Das hat sich in den letzten Jahren auch kaum verändert.
Von den aktiv erwerbstätigen Frauen ohne Kinder ist gut jede dritte in Teilzeit tätig. Bei den Müttern sind es hingegen mehr als zwei Drittel. Von den aktiv erwerbstätigen Männern ohne Kinder sind es 11%. Bei den Vätern sind es hingegen nur rund 7%. Kurzum, Elternschaft hat demnach für Frauen und Männer unterschiedliche Auswirkungen. Während die Teilzeitquote von Müttern fast doppelt so hoch ausfällt wie die von Frauen ohne Kinder, sind Väter sogar noch seltener Teilzeit beschäftigt als kinderlose Männer. Ursächlich für den hohen Anteil an Teilzeitarbeit unter aktiv erwerbstätigen Frauen und vor allem Müttern ist die Verteilung der Sorgearbeit in den Familien. Durch die unbezahlte Sorgearbeit stehen Frauen zeitlich begrenzter als Männer dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Aber auch entsprechende institutionelle Anreize für Paare, ich möchte hier nur ein paar Beispiele nennen, Minijobs, beitragsfreie Mitversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung, Ehegattensplitting, geben starke finanzielle Anreize für eine Teilzeitarbeit von Frauen.
Nach wie vor gibt es kein festgeschriebenes Recht nach einer Teilzeitphase auf einen Vollzeitarbeitsplatz. Ausnahmen gibt es nach der Elternzeit oder wenn vorab ein Termin dafür vereinbart wurde. Ansonsten gibt es nur eine besondere Berücksichtigung bei der Vergabe von Vollzeitstellen. So besteht die Gefahr, dass sich ungewünschte Teilzeitarbeit im weiteren Erwerbsverlauf verhärtet. Und das hat Folgen.
Werfen wir nun gemeinsam einen Blick auf den Gender Pay Gap. Frauen werden im Jahr 2022 im Durchschnitt schlechter bezahlt als Männer. Der bundesdeutsche Gender Pay Gap beträgt im Jahr 2022 weiterhin 18%. Wir sprechen hier von dem unbereinigten Gender Pay Gap. Dem liegen unterschiedlich hohe Bruttostundenlöhne von Frauen und Männern zugrunde. Der von Frauen 2022 durchschnittlich bezogene Bruttostundenlohn liegt um 4,31 € niedriger als der von Männern. Und selbst bei formaler gleicher Qualifikation und ansonsten gleichen Merkmalen beträgt der Entgeltunterschied immer noch 6%. Das ist dann der bereinigte Gender Pay Gap. Ein klarer Hinweis auf versteckte Diskriminierung. Verstehen Sie mich nicht falsch. Teilzeitarbeit ist nicht per se schlecht und kann als Instrument für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen. Aber die Rahmenbedingungen müssen stimmen. So muss die Entscheidung für Teilzeitarbeit freiwillig sein und die Verringerung der Arbeitszeit eine eigenständige Existenzsicherung im Lebenslauf sichern. Tatsächlich machen aber Frauen mit knapp 49% und 60% immer noch den deutlich größeren Anteil an allen Teilzeitbeschäftigten und Minijobberinnen aus. Der dauerhafte Verbleib in Teilzeit führt zu Einkommenseinbußen. Selbst in den Fällen, in denen Teilzeit- und Vollzeitarbeit gleichgestellt sind, verringert sich das Einkommen proportional zur Arbeitszeit, sodass die eigene Existenz in der Regel nicht gesichert ist. Schließlich können Teilzeitphasen im Lebenslauf sogenannte Vernarbungseffekte verursachen. So wurde festgestellt, dass Frauen, die über einen Zeitraum von 10 Jahren teilzeiterwerbstätig waren, ein geringeres Einkommen und einen geringeren Zuwachs im Stundenlohn erwarteten als durchgehend Vollzeiterwerbstätige. Dies wiederum erhöht mittel- und langfristig den Gender Pay Gap sowie aber auch den Gender Pension Gap. Die Rentenlücke zwischen Frauen und Männern lag 2019 bei 49%. Frauen bezogen folglich ein um 49% niedrigeres Alterssicherungseinkommen als Männer. Und berücksichtigt wurden damals bei der Untersuchung alle drei Säulen der Alterssicherung, die gesetzliche Rentenversicherung, die Beamtenversorgung sowie die betriebliche Alterssicherung und die private Alterssicherung. Positiv ist, dass sich innerhalb des Beobachtungszeitraums von 1992 bis 2019 der Gender Pension Gap in Deutschland von 69% auf 49% verkleinert hat. Gleichwohl bleibt die Zahl frappierend hoch.
So. Das waren geballte Informationen zu allen Gender Gaps von Dr. Amelie Sutterer-Kipping von der Hans-Böckler-Stiftung. Den Vortrag hielt sie am Equal Care Day in München. Wir haben gehört, dass Frauen mehr Care-Arbeit leisten als Männer mit weitreichenden Folgen. Kurz gesagt, Frauen haben weniger Zeit für Erwerbsarbeit und arbeiten mehr in Teilzeit, was zu einem Karriereknick und entsprechend weniger Rente führt. Wir konnten heute nur eine gekürzte Version senden. In voller Länge ist der bearbeitete Beitrag auf www.freieradios.de verfügbar. Nach der Musik geht's weiter mit Eindrücken zum 8. März.
Auch wenn wir ein nicht kommerzielles...
Tonstörung bei Lora ist ja unglaublich.
Ohne euch wird's still auf der 92.4.
Damit wir weiter senden können, brauchen wir eure Unterstützung.
Weitere Infos im Internet unter lora924.de.
Schönen guten Abend. Sie hören die Sendung der Verdi-Frauen auf Lora 92.4. Heute dreht sich bei uns alles um den Frauenmonat März. Lasst uns jetzt direkt über die Kundgebung am 8. März sprechen. Unsere Kolleginnen Tina und Walburga sind zu uns noch ins Studio gekommen. Wir waren alle vier bei dem Tag. Wie fandet ihr den Tag? Was sagt ihr? Wie war es, Walburga?
Also ich fand die Stimmung eigentlich sehr, sehr gut. Ich bin da hingekommen und habe dann gleich Frauen getroffen, also die ich manchmal wirklich nur einmal im Jahr treffe. Und von daher war das für mich eigentlich auch mit dem Wetter und diese Massen an Leuten, die auf den Marienplatz gekommen sind, war eigentlich erstmal eine schöne Stimmung.
Tina, was sagst du? Wie hat dir der Tag? Bist du reingestartet?
Alles war super, aber es war irgendwie anstrengend, gell? Das ging doch schon damit los, dass wir mit unserem Aufnahmegerät nicht in die Anlage gekommen sind.
Weil der Techniker im Stau stand, wie immer.
Ja, genau. Und somit, und wir wollten ja unbedingt Ausschnitte aufnehmen und dann waren wir ja zu dritt da schon mal mit beschäftigt, ja. Aber ja. Alles in allem super tolle, viele Frauen und gute Stimmung. Und es gab leider auch Stress. Ja. Über den reden wir ja gleich nochmal. Aber wie hat es dir gefallen, Christiane? Ja, du hast ja unsere Aufnahmen gerettet.
Quasi. Ja, danke schön. Wobei die Qualität natürlich bei so einer großen Menge Menschen, die dann auch Krach machen und den Kolleginnen auf der Bühne auch applaudieren und Sprüche abgeben, etwas schwierig ist, aber es war total toll. Ja, bis auf diese kleine Schwierigkeit, die mir auch nicht so gefallen hat, aber wo wir nachher noch drauf kommen. Ja.
Ja, ich hatte auch einen tollen Tag. Ich liebe den 8. März. Ich nehme den immer frei und diesmal war es ein Freitag, da habe ich eh immer frei. Und es war schon schön anzukommen und wie ihr sagt, das sind manchmal Tage, an denen man wirklich Menschen und besonders Frauen trifft, die man immer an diesen Tagen trifft und es ist ein schöner Tag, sich zu treffen. Wir kämpfen für was, nicht gegen was. Das ist auch immer eine schönere Stimmung, finde ich. Und bei dem Wetter, es war echt bombastisch, da am Marienplatz zu stehen.
Ja, das war einfach toll. Ich kam auch leider ein bisschen knapp, aber gut, im Vorfeld gab es ja schon, es war einfach sehr anstrengend. Wir waren alle total angespannt. Weil ich bin ja für die Verdi-Frauen im 8. März-Bündnis zusammen mit der Katharina Wagner. Und da ist vor einem Vierteljahr oder so, ich glaube im Januar, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, ja, stimmt so, Palästina spricht, gekommen und die wollten Mitglied im Bündnis werden. Und das hat sich dann doch als ein bisschen schwierig rausgestellt, deren Position zur sexualisierten Gewalt der Hamas. Wir haben hier ja schon ein paar Mal drüber gesprochen in unseren Sendungen. Und dann haben wir es länger im Frauenrat diskutiert, gell? Ihr wart dabei, ja. Annika, Christiane.
Ja, genau. Wir waren der Ansicht, dass man beide Seiten betrachten muss. Und natürlich, wenn man darüber spricht, eben auch den ersten Überfall der Hamas auf Israel und was da mit den Frauen gemacht worden ist.
Genau, und dann sind wir als Verdi-Frauen ins Bündnis gegangen mit einer klaren Ansage, die wir bei uns im Vorstand ja so abgestimmt hatten. Wir wollten, dass alle kriegerischen Auseinandersetzungen diesmal in einem Beitrag zusammengefasst werden, und zwar von der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit, die auch im Bündnis ist. Und wir wussten, dass die unsere Positionen auch mitvertreten. Und wir wollten nicht, dass über Genozid oder Völkermord dort gesprochen wird, sondern uns war es ein ganz wichtiges Anliegen, dass auch die Gewalt gegen Frauen, die stattgefunden hat am 7. Oktober und auch auf diesem Fest, dort zum Ausdruck kommt. Und dann gab es natürlich Mordsdiskussionen und, weit im Vorfeld. Und ja, so. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwas davon mitbekommen?
Von den Diskussionen vorher habe ich schon allein, weil ich mit dem Bezirksfrauenrat sitze, habe ich klar mitbekommen, was wir uns da auch als Verdi euch mitgegeben haben ins Bündnis. Und grundsätzlich ist es eine riesige Diskussion aktuell, finde ich, in München und auch in der unter den aktiven Menschen. Es spaltet ziemlich viel. Und ich habe es dann gemerkt, dass es völlig eskaliert ist, als während der Kundgebung Menschen gegeneinander gepfiffen und sich, also ich wusste da gar nicht so richtig, was passiert ist. Kannst du das nochmal zusammenfassen?
Ja, kurz? Das machen wir gleich. Ich glaube, ich würde jetzt ganz gerne diesen Ausschnitt der Rede einspielen, Silvia Schwarz innerhalb der Bündnisrede gehalten hat. Wir machen ja als Bündnis immer eine gemeinsame Bündnisrede und überlegen, was die Schwerpunkte in der Rede, die extern vorgetragen werden, sein sollen. Und das war diesmal ganz klar Krieg. Ja, dann haben wir gegen die Rechtsentwicklung was gemacht. Dann gab es einen Beitrag von Queer Assistance gegen diese, was eine schlüssige Folge von rechts ist, die Angriffe gegen Trans und Queer. Ich erwähne das bloß kurz hier, weil wir da ja zu keine Ausschnitte hören und später dann einen München-Teil, den wir dann auch noch bringen, weil es unsere Kolleginnen waren, die gesprochen haben. Aber ich würde jetzt den Felix bitten, die Silvia Schwarz einzuspielen, die von der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit kommt. Das ist halt der Part, der uns von Verdi so wichtig war.
Hallo München! Schön, dass heute wieder so viele hier am Marienplatz sind. Ja, wir Frauen fordern Frieden, denn es sind Frauen und Kinder, die von bewaffneten Konflikten und Kriegen immer und überall am stärksten betroffen sind.
Tschüss.
Am 8. März, dem Internationalen Tag für die Rechte der Frauen und den Weltfrieden, müssen wir uns mit allen Frauen und Mädchen solidarisieren, die von Kriegen betroffen sind, sei es in der Ukraine, im Sudan oder den fast vergessenen Kriegen, unter anderem im Kongo und im Jemen. Zurzeit gibt es weltweit mehr als 100 bewaffnete Konflikte, doch die Öffentlichkeit hier in Deutschland konzentriert sich auf nur wenige. Dies gilt vor allem für den Krieg in Israel-Gaza. Wir verurteilen aufs Schärfste den Überfall der Terrororganisation Hamas, die am 7.10. gezielt sexualisierte Gewalt zur Demütigung ihres Feindes Israel gegen Frauen und Mädchen eingesetzt hat. Wo bleibt die internationale Solidarität mit den israelischen Frauen und Mädchen? Sexualisierte Gewalt in kriegerischen Auseinandersetzungen ist eine Menschenrechtsverletzung, die aufgeklärt und geahndet werden muss. Wir fordern von der Bundesregierung, sich für die Befreiung der aus Israel verschleppten Geiseln, insbesondere der Frauen und Mädchen, einzusetzen. Und auch die, die jetzt das stören und hören wollen, das müssen wir hier und heute am 8. März wirklich einfordern. Wir verurteilen ebenso deutlich die andauernden israelischen Angriffe. Eine kollektive Bestrafung der Zivilbevölkerung in Gaza und die Bombardierung von zivilen Einrichtungen wie Krankenhäusern sind völkerrechtswidrig und müssen sofort beendet werden. Seit dem 7. Oktober wurden geschätzt, die Zahlen sind natürlich nicht exakt, aber geschätzt mehr als 30.000 Menschen in Gaza schon getötet worden. Und nach UN Women sind 70% davon Frauen und Kinder. Schon vorher war ja das tägliche Leben in Palästina geprägt von Unsicherheit und Bedrohung durch die israelische Besatzung, was den Kampf der Frauen dort für ihre Rechte fast unmöglich macht. Deutschland hat den Internationalen Gerichtshof in Den Haag 2008 anerkannt und muss daher auch alles tun, um dessen Urteil vom 26. Januar auf der Grundlage der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes umzusetzen, statt den Krieg durch weitere Waffenlieferungen anzuheizen. Mit Waffen aus Deutschland wird nicht nur in Gaza getötet. Seit Jahren bombardiert Erdogan mit Unterstützung der NATO das kurdische Rojava in Nordostsyrien, tötet ZivilistInnen und destabilisiert damit auch die basisdemokratische Gesellschaft in dieser Region.
Ja, soweit die erste Stellungnahme von Silvia Schwarz bei dieser Rede. Was sagt ihr zu ihren Aussagen? Findet ihr, hat sie gut zusammengefasst?
Ich finde es eigentlich ganz gut, die Forderung an die Bundesregierung, dass die sich anders verhalten soll. Was mir ein bisschen zu kurz kommt, ist also, dass die Kriegsverbrechen jetzt eigentlich nur Israel vorgeworfen werden, weil ich finde, die Hamas mit der Entführung der Geiseln, also unabhängig von dem Attentat, ist auch die Entführung von Geiseln und die Nichtherausgabe sogar von Gestorbenen, von getöteten Geiseln, ist auch ein Kriegsverbrechen. Und sich hinter der Zivilbevölkerung zu verstecken, ist auch ein Verbrechen, ein Kriegsverbrechen. Und das hätte ich mir gewünscht, dass das ein bisschen deutlicher noch rausgekommen wäre.
Ja, das fällt einem schwer, das so zu nennen, wenn man dann nur immer die Bilder bekommt von den ja schon fast verhungernden Kindern oder dann eben den vielen Toten. Und man kann auch verstehen, dass Menschen, die hier leben und dort Angehörige haben, natürlich sehr besorgt sind um sie. Aber ich sehe das ähnlich wie du. Ich finde auch, die Hamas trägt einen großen Beitrag daran, dass diese Eskalation immer weitergeht.
Also genau dieser Part war unheimlich umstritten. Also die arme Kollegin Silvia, die hat da tagelang um jedes Wort gerungen mit Palästina, spricht vielleicht auch für die HörerInnen, das Bündnis versucht, einen gemeinsamen Konsens hinzubekommen, wo alle mitgehen können. Und Palästina spricht war zu dem Zeitpunkt eigentlich im Bündnis und wir haben um jeden Satz gerungen, muss man ehrlich so sagen. Und das war das, was rausgekommen ist, was wir natürlich nicht wussten, ist, dass Palästina spricht, dann aus dem Bündnis quasi ausgestiegen ist, weil ihnen das alles noch zu heftig war, ja. So, das war das. Und ich meine, ihr habt das im Hintergrund gehört, dieses Getröte.
Ja, ich war auch mittendrin gestanden. Ja. Auf einmal ging es los. Ich habe auch nicht, wisst ihr, was da passiert ist, genau.
Ja, vielleicht muss man einfach sagen, dass es gab an dem Tag mehrere Demonstrationen. Eine hörte am Rindermarkt auf, die sind dann rübergekommen zu uns. Und dann gab es eine israelische Gruppe, die vom Odeonsplatz, die machen das jetzt die ganze Zeit schon, und zwar nennt die sich Run for Their Lives. Die laufen mit den 19 entführten Frauen, die noch dort sich in Gaza befinden.
Das sind mehr Frauen, die entführt sind. Also dieses 18 bezieht sich darauf, dass die 18 Minuten rennen jeden Tag, weil 18 eben...
Nein, also, das sind 19. Ich habe hier die Stellungnahme von denen. Wir wollten auf dem Marienplatz den 19 weiblichen Geiseln mit Plakaten einen Namen und ein Gesicht geben. Das ist eine Stellungnahme von dieser Gruppe. Oh ja, okay. So, und die hatten also um 16:45 dort ihre Kundgebung beendet auf dem Marienplatz und wollten sich uns anschließen. Und das haben wir alles so als Demoleitung, hat das eine von uns erfahren, und dann ist es richtig ab im Bündnis gegangen, weil vor allen Dingen Klasse gegen Klasse, die überhaupt nicht auf den Platz lassen wollten und, ja, und dann kam es eben zu dieser Konfrontation. Also Mehrheitsmeinung war, okay, die können auch diese Schilder tragen, weil wir das schon oft gemacht haben, die Neonamenos-Frauen sind mit Femizidopfern rumgelaufen, die Iranerinnen mit den verhafteten und ermordeten Frauen und warum nicht mit diesen Bildern, ja? So, und wir waren der Meinung, sie können sich anschließen, sie sind nicht Mitglied im Bündnis und alle können eigentlich mitlaufen, die für die Rechte der Frauen und Mädchen in der Welt eintreten an dem Tag. Aber wie gesagt, Palästina spricht und vor allen Dingen auch Klasse gegen Klasse. Die haben einen riesen Block gemacht und haben die abgeschirmt. Ich war da am Anfang auch als Ordnerin und da ging das schon richtig verbal ein bisschen ab. Aber ich musste dann ja zur Bühne vor und habe die Auseinandersetzung dort direkt nicht mitgekriegt. Aber nicht besonders schön gewesen. Du warst in der Nähe gestanden.
Ja, ich bin dann etwas später dazu gekommen und da war bereits, musste die Polizei einschreiten und musste diese beiden Gruppierungen trennen. Und es war so, dass eben diese kleinere pro-palästinensische, pro-israelische Gruppe, die diese Schilder von den Geiseln gezeigt hat, dass die eingekreist wurden oder so, ja. Und dann, also sie haben dann gesagt, ja, das soll jetzt zu unserem Schutz dienen, aber das schützt uns überhaupt nicht vor verbalen Anwürfen, die so unterhalb der Gürtellinie sind. Und es war, also ich fand es auch sehr, sehr heftig, weil also diese Gruppe, ich kann es nicht sagen, ob das jetzt Palästina spricht oder ob das Klasse gegen Klasse war, die haben sich demonstrativ, also dieser Gruppe gegenüber, Angehörigen Vertreter dieser pro-israelischen Gruppe haben die sich zugewandt mit Plakaten, mit einem riesigen Transparent, auf dem drauf stand, gegen die systematische Gewalt Israels gegen palästinensische Frauen und daneben dann ein Schild, nur Rassisten unterstützen den Genozid. Und es waren also auch palästinensische Flaggen da und so. Also es waren überhaupt völlig entgegen sämtlichen Abmachungen in diesem Bündnis im Vorfeld. Und
ja, das wird ein Nachspiel haben.
Ja, und also die Gruppe ist dann wirklich ganz eingeschüchtert weggezogen. Die haben gesagt, wir haben hier keinen Platz, also wir gehören hier einfach überhaupt nicht hin. Die sind dann wieder zurückgegangen zum Königsplatz und die andere Gruppe. Also
Odeonsplatz, glaube
ja, zum Odeonsplatz,
genau. Das ist natürlich schade, aber die Silvia hat ja auch auf andere Frauen, also es ist ja nicht nur, leider nicht nur in dem Nahen Osten so, dass da Frauen leiden, sondern sie hat eben in ihrer weiteren Ansprache, die wir jetzt nicht ganz senden konnten, auch eben die afghanischen Frauen erwähnt, die Frauen im Iran und die alle drunter leiden.
Und den Kampf der Kurdinnen und genau. So, also wirklich überall, wo Krieg ist, ja.
Also in Afrika auch die ganzen Kriege noch.
Genau. Ja. Genau, da ist sie auch drauf eingegangen und wir würden jetzt ganz gern weitermachen mit der Bündnisrede und dem Beitrag von unserer Kollegin.
Ja, was Positives, was neben Positives, diesem Schatten, genau. Ne? Weil das ist es ja.
Ja, die Personalrätin Grit vom Sozialreferat und sie sprach für die Initiative Wir sind am Limit und schilderte die alarmierende Belastung von Frauen im Bereich der Daseinsvorsorge.
Ich soll mich nur vorstellen, Richtling mein Name, Sprecherin der Verdi-Betriebsgruppe im Sozialbereich. Aber heute hier für Wir lassen uns nicht kaputt sparen, wir sind am Limit. Hallo! Mein Mama! Wir brennen aus. Wir können nicht mehr. Wir kündigen. Sätze, die man von Beschäftigten in Kitas, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Kinder-, Jugend- und Erwachsenenhilfe vermehrt hört. Die Beschäftigten in den Einrichtungen der Daseinsfürsorge, die das Herz dieser Stadt sind und sie am Laufen halten. Und es sind mit 80-95% größtenteils weiblich Beschäftigte, die hier wegbrechen. Wie zum Beispiel ich auch. Ich bin Sozialarbeiterin. Hallo! Erst verausgaben wir uns in unseren Berufen, dann kommen wir nach Hause und arbeiten in unserem zweiten Job, der unbezahlten Care-Arbeit. Wir versorgen die Kinder, wir haben den Mental Load zu leisten, wir pflegen pflegebedürftige Angehörige und erhalten dafür nicht mal eine Bezahlung. Rechnet man Erwerbsarbeit und Care-Arbeit zusammen, werden Männer 80% ihrer Arbeitszeit bezahlt, Frauen hingegen nur 41%. Dazu zählt auch unser aller Engagement, die wir hier stehen, auch dies hier ist unbezahlte Arbeit, die doch so wichtig ist. Ob nun gerade hier oder wie derzeit bundesweit auf der Demonstration gegen Rechts und für Freiheit und Demokratie. Seit Jahren machen wir auf die Missstände aufmerksam, doch niemand mag zuhören. Im Gegenteil, uns wird gesagt, wir sollen doch endlich Vollzeit arbeiten. Wir, die erwerbstätigen Generationen, werden als faul und arbeitsscheu betitelt, weil wir klar und deutlich sagen, so geht es nicht weiter mit der dauerhaften Doppelbelastung aus Erwerbs- und Care-Arbeit. Währenddessen wird in den sozialen Medien der Begriff des Feminismus wieder mal missbraucht, weil Männer im Haushalt helfen. Als ob das Wort Hilfe hier richtig angebracht wäre, wenn zwei erwachsene Menschen die Entscheidung treffen, ihre Haushalte zusammenzulegen. Und dabei geben auch Männer und Väter in Umfragen immer wieder an, dass sie sich mehr Unterstützung wünschten. Sie möchten auch eine bessere Work-Life-Balance, mehr Zeit mit der Familie und mehr Verständnis von den ArbeitgeberInnen bei der Elternzeit. Und das ist wahrer Feminismus. Wir haben alle ein Recht darauf, unser Leben frei gestalten zu können. Aber statt dass sich etwas verbessert, wird es immer schlimmer. Die Care-Arbeit wird dank des Personalmangels im Erziehungsdienst und in der Pflege immer mehr. Wer rennt bitte schön nach Hause, wenn morgens wieder die E-Mail im Postfach ist? Heute ab 14 Uhr keine Betreuung in der Villa Sonnenschein, weil Personalmangel. Wer pflegt die Eltern oder gar noch die Schwiegereltern? Na, wer wohl? Wir. Wir, die wir hier stehen. Wir arbeiten schon immer mehr, mit weniger Gehalt, Grüße hier an den Gender Pay Gap, und verausgaben uns zunehmend. Und das wollen wir nicht mehr akzeptieren. Deswegen stehen wir heute als Mitarbeiterinnen aus dem Daseinsfürsorgebereich und sagen, wir sind am Limit! Wir fordern wahre Gleichberechtigung, die jegliche Form von gesellschaftlich unverzichtbarer Arbeit anerkennt, wertschätzt und zwischen den Geschlechtern und in der Gesellschaft fair verteilt. Nehmt uns endlich wahr, nehmt uns endlich ernst, denn ohne uns bricht euer System in allen Ebenen zusammen. Ohne uns kann es gar nicht funktionieren. An dieser Stelle möchten wir auch die KollegInnen aus dem Einzelhandel grüßen, die seit Monaten auf der Straße stehen, auch zum größten Teil weiblich Beschäftigte, natürlich, und sich für eine gerechtere Bezahlung einsetzen, aber auch nicht gehört werden. Und deswegen wollen wir hier zusammenstehen und feministisch demonstrieren. Und weil es letztes Jahr so schön war, ich stand hier nämlich letztes Jahr als Sozialarbeiterin während eines Tarifstreiks und habe da schon festgestellt, wir sind nicht nur systemrelevant, wir sind das System. Sage ich es heute nochmal. Und ich sage es heute als Sozialarbeiterin, ich sage es als Mutter und ich sage es als Frau. Wir sind nicht systemrelevant, wir sind das System.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die Verdi-Frauen sind heute bei LoRa München auf Sendung. Welche Bedeutung haben solche Tage wie der Equal Care Day und der 8. März? Was treibt Frauen auf die Straße? Nach dem Vortrag von Dr. Amelie Sutterer-Kipling zu Gender Gaps und frauenspezifischer Benachteiligung im Erwerbsleben hörten wir von Kundgebungsteilnehmerinnen, dass sie sich Sorgen machen wegen der Kriegsgefahr und der eigenen Belastungsgrenzen. Jetzt würde ich gerne nochmal von dir, Annika, und auch von dir, Martina, eine kurze Zusammenfassung eurer Eindrücke vom 8. März hören.
Auf was haben wir für Schilder gesehen?
Oh Gott, was haben wir für Schilder gesehen? Ja, ohne uns steht die Welt still. Das ist ja eines der großen Sätze. Wenn wir streiken, steht die Welt still. Das hat ja auch die Grit nochmal wunderbar in ihrer tollen Rede gesagt. Wir sind nicht systemrelevant, wir sind das System als Frauen.
30-Stunden-Woche habe ich gelesen.
Ja, auf jeden Fall.
Und eben, Schluss mit diesen Gaps, ja, Aufwertung der typischen Frauenberufe, weg mit dem Paragraph 218,
auf der jeden
ja immer noch da ist.
Der
was
immer,
wir,
genau.
Was gab es noch? Also so.
Was haben wir noch für, das waren so viele Schilder.
Für ein Selbstbestimmungsrecht war so ein starker Queerblock.
Dabei, ja, feministische Streiken gibt es einen, die wollen den Frauenstreik mit langsam auch in Deutschland auf die Straße bringen.
Ja, das da die Neonamenus-Frauen waren auch wieder so toll. Ja. Die treten ja so gegen die ganzen Femizide.
Ja, bestimmt gab es dann ja, nicht noch eine weniger. Ja. Und dass Femizide eben kein Beziehungsdrama sind, sondern Mord an Frauen.
Und es waren so viele Leute da. Haben wir das überhaupt heute schon gesagt?
Ich glaube nicht.
Der also 6000 Leute sollen angeblich auf dem Marienplatz passen, wenn er voll ist. Und auf der rechten Seite war es nicht ganz voll. Aber so.
Aber unterwegs haben sich noch mehr angeschlossen.
Die Polizei hat gesagt 4500 und die liegen ja immer ziemlich weit unten. Die waren ja auch beschäftigt. aber ich denke, es waren so 4500, 5000 waren es locker. Und viele sind erst zur Demo gekommen. Ja. Boah, ich bin Kilometer gerannt.
Ja, das waren so viele Menschen. Und was eine Stimmung.
Ja, vor allen Dingen, wenn man da steht und dann nach vorne und nach hinten schaut und man ist von Menschen umgeben, ja. Meistens Frauen. Aber auch Männern, die uns unterstützen, was ja auch gut ist.
Ja, und es war, Demo war super Stimmung. Gut, ja. Ja, also muss ich sagen.
Es wurde gesungen und getanzt.
Da war es ein bisschen anders, aber sonst war es wirklich toll. Und auf dem Marienplatz kamen dann ja noch die ganzen Bündnisgruppen und haben so kurz ihre Statements, die noch nicht gesagt wurden. Ja. Aber dieses offene Frauentreff hat tolle Aktionen gemacht. Ja. Erzähl mal.
Ja, vom offenen Frauentreffen gab es ein Lied. Es wurde das Lied von Tonsteine Scherben gesungen, Solidarität, das ist das, was uns fehlt. Es war total toll. Wir hatten vorher die Texte auch verteilt, dass alle mitsingen konnten. Und währenddessen wurden kleine Fontänen verteilt. Und das gab es am Ende von dem Lied, waren, also ich weiß nicht, wie viele, 400 Fontänen auf dem kompletten Platz verteilt. Und das war ein wunderschönes Bild.
Sah so schön
Bild, ne?
Aus, ja. Wie Weihnachten und Silvester zugleich. Und tolle Stimmung und so viele junge Frauen.
Ja. Ganz viele junge Frauen und Männer, die alle sagen, dass eben sehen, Feminismus ist nicht nur für Frauen da, sondern für alle da.
Ja, und wenn wir weitermachen so, ich denke, wir sind von 1000 auf 2000, von 2000 auf 4000, jetzt sagen wir mal 6000, boah, dann sind wir im nächsten Jahr noch viel mehr.
Nächstes Jahr ist es ein Samstag.
Und international, weil es waren dann auch jemand auf der Bühne, die auf Deutsch ihr Statement gesprochen hat, aber offensichtlich aus Spanien stammte und dann auch ins Spanische gegangen ist. Und da war, glaube ich, auch wieder eine ganz große Gruppe da, weil die spanischen Frauen scheinen da ein bisschen manchmal vielleicht uns voraus, weiß ich nicht.
Das sind die Neonamenos.
Zum Beispiel, ja, Südamerikanerinnen waren da. Ja. Also ganz tolle Sachen.
Also es war schön. Mhm. Ja, gut.
Dann, glaube ich, machen wir noch ein bisschen Musik.
Männern ihre Rechte und nicht mehr. Frauen ihre Rechte und nicht weniger.
Susan B. Anthony, US-Frauenrechtlerin, erste Wählerin einer US-Präsidentschaftswahl. Lora München, dein freies Radio. Nicht nur im Frauenmonat März, feministisch.
Hallo, Sie hören die Verdi-Frauen auf Lora München. Heute zum Thema, was Frauen wollen. Nicht nur am 8. März. Kommen wir nun zur Perspektive migrantischer Frauen. Diese hat die Filmemacherin Ulrike Beetz auch in ihrem neuen Film Heimaten der Töchter aufgegriffen, nachdem sie vor einigen Jahren in Töchter des Aufbruchs bereits die ersten GastarbeiterInnen in München zu Wort kommen ließ. Die 5 Protagonistinnen fühlen sich sowohl in ihren Herkunftsländern Brasilien, Polen, Usbekistan, Griechenland und Türkei, als auch in Deutschland zu Hause. Wir sprachen im Vorfeld mit Uli Beetz über ihren neuen Film.
Dein erster Film hieß Töchter des Aufbruchs. Das war ein Film über die ersten Gastarbeiterinnen. Und dein zweiter Film, um den es jetzt heute hauptsächlich gehen soll, läuft am 19. März im Rottmann-Kino an. Der hat den Titel Heimaten der Töchter. Siehst du das als Fortsetzung oder setzt du neue Akzente in den beiden Filmen?
Es ist beides. Es ist eine Fortsetzung von Töchter des Aufbruchs und gleichzeitig eine Erweiterung. In Heimaten der Töchter kommen Frauen zu Wort, die vor allem in der zweiten oder gar dritten Generation schon hier sind. Und mich hat vor allem interessiert, ihr Blick auf die deutsche Gesellschaft, also ihr Blick auf die Gesellschaft, wie sie sie wahrnehmen. Das war mein Fokus. Und der Grund, warum der Film entstanden ist, war, Ich habe ja mit Töchter des Aufbruchs bin ich 6 Jahre getourt, Land auf, Land ab, bundesweit. Und überall habe ich Frauen getroffen, die interessante Geschichten hatten. Und zum Teil wurde ich auch angesprochen, mach doch einen Nachfolgefilm.
Ich glaube, das war sogar bei dem ersten Film schon, dass du und deine Protagonistin Lust hattet, mal in die Heimaten der Töchter des Aufbruchs zu fahren. Jetzt ist es ja ein bisschen anders. Jetzt seid ihr in Deutschland geblieben und die neuen Protagonistinnen sprechen aber dann auch teilweise über ihre Heimat oder so eben dieser Unterschied, ne? Wie sie selber hierhin gekommen sind und was sie als fremd erlebt haben.
Ja, also diese Fahrt in die Heimatländer, das war eine wunderbarer Traum von uns, eine Utopie, die sich leider nicht erfüllt hat. Ich hätte dafür nie irgendwie auch nur einen Cent bekommen.
Ja, und dann kam ja auch Corona dazwischen und so.
Ja,
ne? Dann,
ja. Ja, Heimaten der Töchter haben wir mitten in der Pandemie gedreht, 2021. Ja. Wir haben nirgendwo irgendeine Drehgenehmigung gekriegt.
Was ist das Neue jetzt für einen Film? Ist das ein Heimatfilm, ganz ketzerisch ausgedrückt? Oder ist es ein, es ist ja mehr als ein Frauenfilm. Es ist ja immer diese Migrationsgeschichte von den Protagonistinnen ist ja immer mit dabei.
Ja, obwohl der Begriff Heimat so belastet ist oder so auch von den Rechten vereinnahmt wird, bin ich noch nicht oder ich betone noch nicht bereit, den Begriff abzulegen. Weil irgendwie ist Heimat für mich so eine zentrale Kategorie geblieben, ob ich will oder nicht. Ich bin viele Jahre um das Thema Heimat gekreist, für mich ganz persönlich. Und ich möchte eigentlich gerne den Begriff neu definieren oder wieder uns aneignen. Und Heimaten natürlich im Plural, denn fast jeder Mensch hat mehrere Heimaten, außer die, die in ihrem Dorf geblieben sind und seit Generationen da leben und auch nicht weggehen. Aber und in Bezug auf die Heimaten habe ich natürlich in diesem Film auch versucht, oder ich hatte das Glück, dass eine junge Frau mit türkischen Wurzeln in dem Dorf noch wohnt, in dem ich aufgewachsen bin und auch eine Medienfrau geworden ist, die auch sich im Film äußert. Und da konnte ich meine eigene Geschichte noch am Rande miterzählen, was mir eine besondere Freude war.
Wie findest du denn grundsätzlich deine Protagonistin?
Also Melis und ihre Familie in den Film zu bringen, war das Tüpfelchen auf dem i für mich. Sie waren die Letzten, die ich gefragt habe, nachdem alle anderen schon feststanden. Wie komme ich zu den Protagonistinnen? Ich habe in einem Newsletter 2019 oder so, habe ich mal angedeutet, dass ich doch mit dem Gedanken spiele, einen Nachfolgefilm zu drehen. Und da kamen mehrere unglaublich starke Rückmeldungen. Wenn du das machst, dann habe ich ganz tolle Frauen für dich. Oder meine Cousine schreibt, wenn du das machst, dann musst du die Vicky, die Friseurin aus Tübingen, nehmen. Und als ich die 4 Protagonistinnen dann hatte, dann habe ich mich getraut, auch Melis und ihre Familie in meinem Dorf zu fragen. Und habe es echt nicht zu hoffen gewagt, dass die mitspielen. Aber im Film sieht man, dass sie und ihre ganze Familie ja sich vor die Kamera gesetzt haben. Ich meine, das ist ja keine Kleinigkeit, das unterschätzt man auch. Wer sich in einem Dokumentarfilm äußert, der veröffentlicht seine Geschichte, der kann dann auch nicht mehr zurück. Und deswegen habe ich viele Vorgespräche geführt und auch genau überlegt, wie privat soll es werden, wie intensiv erzählst du bestimmte Sachen, bist du dir ganz sicher? Und viele haben natürlich Rücksprache mit ihren Familien gehalten. Bei Vicky war es ganz krass, die erzählt ja eine ziemlich krasse Geschichte von Diskriminierung, Ausgrenzung, auch in der Schule, von körperlicher Gewalt. Und die hat es gegen den ausdrücklichen Willen ihrer Familie gemacht, weil sie es für sich machen wollte. Sie steht dazu, sie stellt sich auch hin und sagt, das ist meine Geschichte und die kann jeder hören. Ist natürlich grandios. Aber das Abwägen und die Verantwortung, dass jede, die im Film mitspielt, sich nachher auch gut damit fühlt, dass er so veröffentlicht wird. Der Film verselbstständigt sich. Das ist wie ein eigenes Wesen, was dann seine Reise antritt. Der wird geboren beim Drehen, dann wird er erwachsen beim Schnitt und steht dann erwachsen da und will in die Welt. Und dann muss man ihn auch lassen, und zwar ganz frei auch lassen. Und das ist eine ganze Menge Arbeit, die man nicht sieht und auch nicht sehen soll, aber die auch meine Aufgabe als Filmemacherin ist.
Das heißt, wie lange war diese Entstehungsgeschichte bis zur Verwirklichung?
Ja, wir haben dann 2020 habe ich angefangen, die Frauen zu sammeln und mit ihnen zu telefonieren. Es gab auch Absagen, der eigentlich, es wäre noch eine Frau aus Eritrea dabei gewesen. Dann ist aber ihr Vater gestorben und sie musste die ganze Überführung nach Eritrea organisieren und war auch so stark in Trauer, dass sie dann nicht mitgemacht hat. Ich hätte sehr gerne die Perspektive von einer schwarzen Frau auch dabei gehabt. Und dann haben wir eben 2020 viel telefoniert, viel geredet. Ich habe so ungefähr versucht zu schildern, wie das ablaufen wird und auch schon die Fragen vorbereitet. Und dann habe ich alle Frauen auch einmal gesehen und lange mit ihnen mich unterhalten. Dann hatten wir mit allen zusammen auch mehrere Zoom-Konferenzen in Vorbereitung. Und dann hatten wir eine Woche Dreharbeiten in 2021. Mhm. Und dann haben wir ein gutes Jahr oder ein Vierteljahr dran geschnitten.
Also ich durfte schon einen ersten Blick reinwerfen. Also ich finde ihn sehr faszinierend, diesen Film. Und man spürt also diese persönliche Beteiligung von den Frauen auch. Aber in dem Film sind, da sind unheimlich gute, aufbauende Leitsätze praktisch drin. Vielleicht sagst du noch ein paar.
Ja, sag du mir doch, welche dir aufgefallen ist.
Mir hat das Schlusswort von der Melis am besten gefallen. Die sagt sinngemäß, trotz aller Unterschiede sind wir alle Menschen, leben alle auf derselben Erde und atmen alle dieselbe Luft. Und von daher müsste es eigentlich leicht fallen, sich gegenseitig zu respektieren, auch mit den unterschiedlichen Kulturen. Und es gibt ja dann doch dieses Gemeinsame.
Also die Melis ist überhaupt eine unglaublich eindrucksvolle junge Frau, finde ich, mit ihren 20 Jahren, wie sie sich ausdrücken kann, wie sie auch sagen kann, genau sagen kann, wie sie sich die Welt wünscht. Und das ist eben auch, was du gerade schilderst, ist ja der Schluss vom Film, dass jede sagt, was sie ändern würde, wenn sie etwas zu sagen hätte auf dieser Welt. Und es ist eigentlich auch nochmal so ein Aufruf zur Beteiligung, zur intensiven Beteiligung. Es gibt so kluge Menschen, die überhaupt nicht beteiligt sind hier in dieser Gesellschaft. Wirklich, die Welt wäre reicher, wenn alle beteiligt wären. Aber ich bin angetreten mit dem Film, um zu sagen, hört endlich auf, Migration unentwegt mit einem Problem zu verknüpfen, sondern mit einer Bereicherung, mit einer Vielfalt, mit einer wunderbaren Blumenwiese, ja, ohne die unser Leben sehr, sehr arm wäre.
Lora München, das alternative Radio auf der 92.4,
sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Sie hörten im letzten Beitrag die Filmemacherin Ulrike Beetz im Gespräch mit unserer Kollegin Walburga Rempe über ihren neuen Film Heimaten der Töchter. Der Film wird, wie schon gesagt im Beitrag, am 19. März um 18 Uhr im neuen Rottmann-Kino in der Rottmannstraße 15 gezeigt. Der Eintritt ist frei. Er läuft im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus als Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung Bayern, die um vorherige Anmeldung bittet unter www.fes.de/Veranstaltungen. Und damit kommen wir zu einem weiteren Veranstaltungshinweis. Am Direkttag danach, am 20. März, findet unter dem Motto Lösungen gegen Rechts eine linke Bewegungsmesse statt. Worum geht es dabei? Die teilnehmenden Organisationen wollen ihre antifaschistische Arbeit an Infoständen und mit kurzen Inputs vorstellen und mit BesucherInnen ins Gespräch kommen, die sich im Kampf gegen Rechts mehr als nur Großdemos wünschen. Dazu bietet sich auf der Messe am 20. März von 17 bis 21 Uhr in der Freiheitshalle in der Nähe der Donnersberger Brücke die erste Gelegenheit. Der Eintritt ist auch hier frei und es wird bestimmt eine interessante Möglichkeit für einen schönen und solidarischen Austausch. Bisher zugesagt haben die Linke München mit verschiedenen Arbeitsgruppen, Solid, der Kurt-Eisner-Verein, Hashtag Insorgiamo, Fridays for Future Italien, Hashtag Ich bin armutsbetroffen, Ausspekuliert, München vielfältig und solidarisch, Kritische Medizin München, Antikapitalistisches Klimatreffen, Verband von Frauen Kurdistan e.V., The Left, Europäische Linke und die IG Metall. Andere Gruppen folgen bestimmt noch.
und es wird bestimmt interessant. So, das war sie wieder, die Sendung Arbeit, Brotzeit, Freizeit der Verdi-Frauen. Heute zum Thema Frauen fordern gleiche Rechte, nicht nur am 8. März. Wir danken allen InterviewpartnerInnen und Frauen, deren Statements wir aufzeichnen durften. Mitgearbeitet haben Dagmar Fries, Martina Helbing, Walburga Rempe, Christiane Bielmeier und Annika Uhlherr, die sich jetzt auch am Mikrofon verabschiedet. Vielen Dank auch an Felix Jakowitz und Esther Lermer und Tabia Potschka, die die Technik klasse betreuten. Und Ihnen, liebe ZuhörerInnen, danken wir, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Ihnen die Sendung gefallen hat. Und falls Sie es noch nicht sind, werden Sie doch Mitglied in unserem Förderverein, damit Lora auch weiterhin senden kann. Eine Wiederholung dieser Sendung können Sie auf DAB Plus heute Nacht um 4 Uhr und am gleichen Tag dann um 13 Uhr hören. Die nächste Sendung der Verdi-Frauen kommt am zweiten Mittwoch im April, den 10. April, zur gewohnten Zeit vom 19 bis 20 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und weiterhin gute Unterhaltung mit Radio Lora und Stadtland Radio, soziale und politische Beobachtungen aus München, aus Bayern und darüber hinaus.